Wie stellt ihr euch eine Kirche vor? Was ist das Bild von Kirche? Heute ganz klar Gebäude. Man denkt an Gebäude mit Türmen oder auch vielleicht an Gebäude ohne Türme, wie wir sie hier haben. Aber man geht allgemein von Gebäuden aus. Und das ist auch ganz praktisch. Man braucht als Kirche einen Raum, man braucht ein Gebäude. Das Bild von Kirche ist aber im Neuen Testament eigentlich ein anderes, nämlich so eins. Tischgemeinschaft. Das ist das Bild für Gemeinde im Neuen Testament. Ich möchte einen Bibeltext dazu vorlesen, der auch heute für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis 47. Da fasst Lukas damals so ein paar Sachen zusammen, die für viele Gemeinden sehr typisch waren. Das klingt sehr positiv, auch ein bisschen idealistisch, aber es war abgedeckt durch die Wirklichkeit. Ich möchte das einmal vorlesen. Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter den Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und mit reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Ein Tag, Pfingsten, nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren ist, Petrus eine Predigt hält und unheimlich viel passiert. Am Tag hatten 500 Menschen, mehr als 500 Menschen den Heiligen Geist empfangen. Man fragt sich, wo kommen die Leute alle her? Jesus war vor einiger Zeit gekreuzigt worden und da hatten sie sich alle in den Löchern verkrochen. Wo sind plötzlich die vielen Leute hergekommen? Ja, Jesus und seine Jünger und der Kreis, aber wenn man das rechnet, kommt man vielleicht auf 50 bis 100 Leute. In der Zeit, in der Jesus im Heiligen Land umherzog, ist viel passiert. Es gab ganz viele, die heimliche Nachfolger waren und jetzt merkten sie, es passiert etwas und sie wollten dabei sein. Und zwar bevor irgendetwas passiert ist, denn sie haben sich an Pfingsten versammelt und dann kam der Heilige Geist. Viele Menschen, die plötzlich deutlich machen, wir wollen dazugehören. Und dann kamen an diesem ersten Tag 3000 Menschen zum Glauben und 500, 600, wahrscheinlich mehr Menschen waren noch da. Denn es gab damals so eine Unsitte, man hat nur die Männer gezählt. Von daher, und wie man weiß, Jesus hatte auch eine Menge Frauen in seinem Gefolge, von daher kann man die Zahl 500 ruhig einmal verdoppeln. So, nun kamen 3000 Menschen zum Glauben. Das bedeutet, auf jeden Gläubigen, der schon da waren, kamen 3 bis 4 Neubekehrte. Man musste sich erstmal kennenlernen. Die Leute wurden direkt getauft. Großen Taufunterricht gab es nicht. Sie hatten die Predigt gehört, haben Ja gesagt und schwupps ins Wasser. Es scheint keine Widerstände gegeben zu haben. Es war eine super Stimmung in Jerusalem. Und wenn man sieht, was noch ein paar Wochen vorher los war, wie viel Repressalien, wie viel Unruhe, Mord und Totschlag, dann ist das hier schon ein echtes Wunder. Und man muss sagen, eigentlich ist es kein Wunder, sondern nur eine Pause. Danach ging es weiter, irgendwann wurde es wieder enger. Diese Menschen haben Jesus gefunden, sie haben gemerkt, Jesus stillt einen Hunger nach Frieden und Freude, wie kein Besitz, nichts anderes diesen Hunger stillen kann. Und sie sind Christen geworden, weil sie die Erlösung und Errettung durch Jesus angenommen haben und weil sie mehr wollten. Sie hatten richtig Hunger nach mehr. Und deswegen haben sie sich gleich in kleinen Gruppen zusammengefasst und wollten mehr wissen von Jesus, von dem, was er gesagt hatte, was das bedeutet. Als Jesus, als Lukas mehr als 30 Jahre später zu Interviews in Jerusalem und im Umland und in Samarien unterwegs ist, um von den Leuten zu hören, was passiert ist, sieht er in feuchte Augen. Menschen, die berührt erzählen, was sie damals erlebt haben. Und selbst nach 30 Jahren ist dieses Gefühl des Gänsehautfeelings, dass da Übergroßes passiert ist, dass Gott direkt eingegriffen hat, wo man nicht mehr sagen kann, das ist nur ein Zufall und so, sondern Gott hat gewirkt und das war noch präsent. Es geht um Grundlagen, die die Kirche braucht. So hat man das damals gelebt und deswegen schreibt Lukas das auf. Natürlich ist die Begeisterung irgendwann abgeflaut, der Alltag trach ein und wir wissen, dass man im Christentum sehr viel streiten musste und auch konnte. Man hat es getan, es war notwendig, aber diese Dinge waren immer wieder deutlich da. Am Tisch des Herrn, verbunden in der Gemeinschaft mit Jesus. Das ist das Bild für das Urchristentum. Jesus hat ganz viele Tischgemeinschaften mit verschiedenen Menschen gehabt. Ihm waren alle Menschen recht, gerade mit den Zöllnern und Sündern, mit denen sich keiner an den Tisch gesetzt hat. Jesus hat es gemacht. Wir kennen das heute, die Bilder von runden Tischen, wenn alle möglichen Leute, die sonst nichts miteinander zu tun haben oder auch haben wollen, sich an einen Tisch setzen. Jesus hat es von Anfang an vorgemacht. Und Tischgemeinschaft war typisch gemeinsames Essen, Wort Gottes, Singen, Beten, Abendmahl feiern. Und es ist immer die Tischgemeinschaft, die sich um Jesus versammelt hat. Er ist die Mitte der Gemeinschaft. Das Miteinander soll von ihm geprägt sein. Vergebung, und die war oft notwendig, Demut immer wieder notwendig, Freundlichkeit, Geduld, Nachsicht, gegenseitige Ermutigung. Mit diesem Bild von Gemeinde haben die Christen damals die Welt gerockt. 30, 40 Jahre später war das Christentum überall verbreitet. Nicht durch Großveranstaltungen, nicht durch irgendwelche manipulativen Tricks, sondern durch Tischgemeinschaften, die Leute eingeladen haben, durch Hausgemeinden, die sich geöffnet haben, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Das ist das Entscheidende. Das Christentum hat damals überlebt und wir müssen uns fragen, wie wir mit unserem Glauben in der heutigen Zeit überleben. Denn die Frage steht heute auch wieder zur Debatte. Wir sehen ja, dass Millionen Leute die großen Kirchen verlassen. Wir sagen, das ist nicht unsere Kirche, wir sind die Freikirche, bei uns passiert das nicht. Doch uns verlassen auch Leute, nicht ganz so viele. Und wir merken, es ist ein Trend da, es sind Herausforderungen, es sind Fliehkräfte. Und irgendwie muss man damit umgehen. Und deswegen möchte ich ganz bewusst unter diesem Aspekt drei Punkte hervorheben, die ich für wichtig halte. Gemeinschaft am Heiligen. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Die Menschen merken, hier passiert etwas Geheimnisvolles, was man nicht erklären kann. Man sieht die Wirkungen. Da sind über 3000 Menschen, die sich an einem Tag bekehren. Man sieht, dass Gott wirkt in dieser Gemeinschaft. Und wenn man versucht, das irgendwie zu beschreiben, kommt man an Grenzen, weil es hier um das Heilige geht. Es geht um Gott, der nicht fassbar ist, aber der gegenwärtig ist. Der dabei ist, der diese Gemeinschaft stiftet. Dort, wo zwei oder drei zusammen beten, da hat er gesagt, werde ich dabei sein. Ihr müsst nicht groß erst einen Zauber veranstalten, ich bin mitten unter euch. Auch wenn ihr mich nicht seht, nicht fühlen könnt, es ist ein Geheimnis, das ihr nicht fassen könnt, aber genau das ist die Mitte eurer Gemeinschaft. Durch die Feier des Abendmahls machen wir uns natürlich bewusst, was Jesus für uns getan hat, aber wir sind eben auch Teil einer heiligen Gemeinschaft. Sind wir würdig? Nein, aber Gott schenkt uns diese Würde. Er liebt uns und er würdigt uns. Gott schenkt uns Gnade und Vergebung und das soll unser Miteinander bestimmen. Das heißt, wir haben Gemeinschaft mit dem heiligen Gott und in der Gemeinschaft ist etwas Heiliges, was man so nicht genau fassen kann, aber wo es deutlich wird, hier geht es um mehr. Zweitens, Gemeinschaft der Liebe. Das kommt hier an mehreren Stellen vor. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen und alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Und von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter den Bedürftigen in der Gemeinde. Gemeinschaft der Christen ist immer Agape-Gemeinschaft. Agape ist die Liebe, die jemanden liebt, weil er da ist. Der muss nicht unbedingt sympathisch sein, sondern man sagt sich, Gott hat diesen Menschen geschaffen, Jesus ist für diesen Menschen gestorben, also gehen wir nett mit ihm um und behandeln ihn würdig. Und hier in der Gemeinschaft muss man lernen, bei all den Spannungen, die da sind, wenn verschiedene Leute zueinander kommen, dass man miteinander umgeht, dass man einander hilft. Die einen haben mehr und geben dann auch mehr und die anderen sind eher in der Situation der Bedürftigen und müssen empfangen. Ob das unbedingt die Gütergemeinschaft sein muss, wie sie am Anfang in Jerusalem da war, kann man streiten. Das hat sich nicht überall durchgesetzt. Rund um das Mittelmeer gab es sehr viele verschiedene Entwürfe. Das in Jerusalem war am Anfang das Extremste. Es dauert nur ein paar hundert Jahre, als Klöstergemeinschaften gegründet werden, genau von diesem Ideal Jesus und seine Jünger die Gütergemeinschaft halten. Und diese Klöster kommen bald auch zu Wohlstand, weil man zusammenschmeißt. Man hat viel Geld für Projekte und eben dann auch Menschen zu unterstützen und Ländereien zu erwerben. Aber auch wenn diese Gütergemeinschaft nicht überall praktiziert war, miteinander teilen, das ist typisch für Christen seitdem überall in der Welt. Die Frage ist, warum wird hier so betont, erstmal den Leuten in der Gemeinde zu helfen? Eigentlich sollen die Christen doch allen Menschen in der Welt helfen. Aber man hat sich gesagt, wir müssen irgendwo anfangen. Und hier geht es um das Zeugnis. Wenn wir Gelder überall in die Welt hinausschicken, aber sehen die Not in unseren eigenen Reihen nicht, dann ist irgendwas faul. Und deswegen war ganz klar, man liebt zuerst die Geschwister im Herrn, die zu Jesus gehören, und dann natürlich auch die anderen Menschen und hilft ihnen. So hat man das am Anfang auch praktiziert. Und dann gab es auch Entwicklungen. Irgendwann passiert etwas, dass eine Gemeinde in Korinth, nämlich in Griechenland, für die Not der Gemeinde in Jerusalem sammelt. Das ist sozusagen einer der ersten Aspekte positiver Globalisierung damals in der Welt, dass man gesehen hat, wir können etwas tun dort, wo Not herrscht. Und dann haben sie gesammelt. Das war neu, das haben sie damals erfunden. Heute ist es so, viele Menschen treten aus der Kirche aus wegen der Kirchensteuer, ganz viele auch wegen dem geistlichen Zustand, den sie als sehr schlecht empfinden. Das Geld ist ein wichtiger Aspekt. Bei den Christen damals stand es an erster Stelle nach der Bekehrung zu Gott, die Bekehrung des Geldbeutels und Geld abzugeben. Es gibt heute viele Menschen, die halten sich für bibeltreu, aber beim Portemonnaie hört es scheinbar auf. Denn sonst müssten Gemeinden, die so strukturiert sind, viel mehr Geld haben, als sie haben. Es gibt Menschen, die das überzeugend leben und auch viel geben. Aber ich glaube, da müssen wir uns alle selber in Frage stellen. Drittens, Gemeinschaft des Lebens. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Ich hatte so eine spontane Idee, das mal in vier Schlagworten reinzubringen. Lernen, lieben, laben, loben. Nicht labern, konnte man auch so verstehen. Laben gemeint, sich am Köstlichen zu laben. Lernen, lieben, laben, loben. Gut, das war ein Gag zwischendurch. Hier geht es um die Lebensgemeinschaft mit Jesus. Sie haben etwas mit Jesus erlebt, mit seinen Worten, und sie haben gemerkt, dass er sie verändert hat. Sie haben das im Alltag praktiziert. Und diese Tischgemeinschaft ist ein Teil davon. Sie ist nämlich ein Zeichen des Reiches Gottes. So wird der Himmel beschrieben. Es beginnt schon hier. Jesus hat sie angefangen, die Tischgemeinschaft mit den Zöllnern und Sündern, mit Menschen, die Gott suchen und ihn brauchen, Tischgemeinschaft mit Menschen, die Hunger nach Leben haben, mit Menschen, die am Leben gescheitert sind, mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Das ist das Traumbild von Jesus. Und im Himmel wird es so sein, dass viele Völker zusammen zu einem Hochzeitsmahl kommen und mit Gott im Himmel feiern, an einem großen Tisch. Bis es soweit ist, muss Gott in Lernprozesse entwickeln. Denn die Judenchristen haben mit den Heiden nicht so gerne zusammengesessen. Und Petrus ist derjenige, mit dem Gott das durchexerziert, indem er sagt, es gibt nichts Unreines. Und wenn ein Heide dich einlädt, um etwas über den Glauben zu erfahren, isst du gefälligst, was auf den Tisch kommt. Bei Petrus hat er 3 Anläufe gebraucht, bis er das kapiert hat. Und das ist der Punkt, an dem das Christentum noch einmal zahlenmäßig explodiert. Weil hier nämlich plötzlich die Gemeinschaft entgrenzt wird. Nicht nur mehr Juden und Juden, Heiden und Heiden, sondern Judenchristen und Heidenchristen. Das hat zu vielen Stress geführt, aber eben zu noch mehr Segen. Der Wochenspruch für heute bringt es auf den Punkt. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Hier wird gelebt, Leben geteilt, es wird geredet, gefeiert, getrauert, geweint, gebetet, ermutigt und gehofft. Das ist das Bild für Gemeinde von Jesus. Weckt dieses Bild irgendeine Sehnsucht in dir? Oder wenn du dieses Bild hörst, das ist ja nicht zum ersten Mal, kommt dann vielleicht Müdigkeit hoch? Vielleicht hast du das Ganze mal als Ideal gesehen und dir dabei, wie es so üblich ist, eine Menge Enttäuschung eingeholt. Vielleicht sind auch manche Verletzungen dadurch entstanden, bei denen du dich zurückgezogen hast, die nicht bearbeitet hast, die aber nach wie vor da sind. Oder es ist ganz normal, du hast so angefangen, aber die Begeisterung ist abgekühlt. Irgendwann wird das Besondere zum Alltag. Man kann nicht immer Urlaub machen, das wird langweilig. Es ist das Besondere und hier ist das Besondere Alltag geworden. Aber das muss man deutlich machen, das sind keine Ideale, die hier aufgezählt werden. Es sind Elemente, wo man sagen muss, egal wie ihr Gemeinschaft lebt, wenn die drin sind, dann funktioniert es. Es ist nämlich die biblische Lehre, das Lieben lernen, die Gemeinschaft im Abendmahl und das gemeinsame Gebet. Es wird immer Probleme geben in der Gemeinde, wenn ihr zusammen seid und ihr müsst sie versuchen, mit Gottes Hilfe und der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. So, die Frage ist, wie wollen wir denn Gemeinde leben? Die Frage ist deswegen besonders notwendig, weil sich gerade viel verändert. Ihr seid heute Morgen hier. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht war es ein Kampf, aufzustehen und hier hinzukommen. Vielleicht eine gute Gewohnheit. Und wir merken, seit Corona haben sich die Reihen etwas gelichtet. Manche kommen auch noch, aber eben seltener. Und wenn ich mein eigenes Leben sehe, dann merke ich, es gibt so viele Prioritäten im Alltag, die auch wichtig ist. Und die muss man eben auch bedienen. Und dann passiert etwas nebenher, dass Traditionen gekappt werden. Das läuft gerade massiv in unserer Gesellschaft, das läuft schon seit längerem. Die Corona-Krise war da nochmal ein Katalysator und hat Nachwirkungen bis heute erzeugt. Es gibt eben Menschen, die nutzen jetzt alle Möglichkeiten aus, wieder Gemeinschaft zu haben. Die haben auch für sich entschieden, ich brauche Gemeinde. Ich bekomme hier etwas anderes mit. Ich kann mir natürlich Lobpreislieder auch bei YouTube anhören. Aber so hier mittendrin zu sein, ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Die ist mit nichts anders zu vergleichen. Miteinander zu singen, die Stimmen von anderen Leuten zu hören, hier zu singen. Das ist nochmal etwas Besonderes. Und deswegen ist jetzt die Zeit zu fragen, nicht was können wir als Gemeinde tun, wo müssen wir Veranstaltungen verändern, sondern viel früher anzusetzen, die Frage, wie wollen wir, wie willst du für dich Gemeinde leben? Wie willst du deinen Glauben leben in der Zeit, die sich gerade verändert? Was ist für dich wichtig am Glauben? Natürlich kann man sich immer wieder messen an dieser Apostelgeschichtenstelle, und da werden wir immer den Kürzeren ziehen, weil diese Intensität kriegen wir einfach nicht hin. Die Frage ist, sind wir in der Lage, uns inspirieren zu lassen von der Apostelgeschichte? Damals hatten die Leute keinen Urlaub. Im Judentum hatten sie eine 6-Tage-Woche, es gab den Sabbat. Im Heidentum gab es eine 7-Tage-Woche. Und doch haben sie sich jeden Abend getroffen. Wie kriegt man das hin? Wenn ich meinen Zeitplan durchgehe, dann merke ich, das ist gar nicht so einfach. Wir haben uns daran gewöhnt, in unserer Welt individualistisch die Sache selber zu klären. Das heißt, sind wir in der Lage, so Gemeinschaft zu leben, dass diese Ideale, diese Werte eine Chance haben? Es wirkt im Moment nicht so. Es wirkt so, als ob wir den Fliehkräften nachgeben, die an uns zerren und uns in jede Richtung auseinanderbringen wollen. Warum gehen wir davon aus, dass es das Christentum hier immer geben wird? Im Moment sieht es so aus, dass es zurückgedrängt wird. Erstmal zahlenmäßig, die Bedeutung ist nicht mehr. Und wir merken ja auch an unserem persönlichen Leben, dass die Herausforderungen größer sind, dass man sich eher zurückzieht und zurückhält, weil man sagt, da muss ich mich jetzt nicht reinstürzen. Die Frage, was willst du, ist entscheidend. Wo du für dich sagst, so möchte ich Gemeinde leben, so möchte ich Glauben leben. Darüber solltet ihr euch unterhalten, alleine, zu zweit, zu dritt. Und wenn diese Gespräche gelaufen sind, dann können wir uns hier zusammensetzen und fragen, wie wollen wir denn insgesamt Gemeinde leben? Wie soll sich Gemeinde verändern, damit wir weiterkommen? Aber der Prozess muss bei uns persönlich anfangen. Sind wir fähig, Gemeinschaft zu leben? Ich bezweifle das. Wir müssen da anders anfangen. Wir leben im Zeitalter des Turbo-Individualismus. Sich für einen Abend in der Woche irgendwo mal auszuklinken, auch in die Gemeinde zu kommen, wird zunehmend schwierig. Bei Corona ist es so, viele haben die Zeit hinter sich gelassen, aber es sind noch viele in dem sogenannten Locked-In-Syndrom, die für sich noch immer so auf ihre eigene Wohnung fixiert sind und gar nicht so weit raus können. Und bei den Kindern ist es gerade besonders herausfordernd. Und wir merken, online geht eben nicht alles. Und um das ehrlich zu sagen, mit Menschen ist sehr schön, aber es kann eben manchmal auch anstrengend und ermüdend sein. Und man möchte nicht ständig aneinander geraten, weil man weiß, wenn man jeden Abend in der Woche sich treffen würde, käme es irgendwann zu Konflikten. Da müsste man halt durch und dann wäre die Sache vielleicht gut. Die Frage also, wie willst du Gemeinde leben? Und da setze doch bei dieser Frage an, wie du Formen finden kannst für dich, für das Wort Gottes, die Gemeinschaft, die Liebe zu den Menschen, das Abendmahl, das Gebet. Da fängt es an. Die Frage ist, was willst du? Was bist du bereit zu geben? Wo bist du bereit, Prioritäten neu zu ordnen, um an der Stelle weiterzukommen? Ich habe deswegen am Ende nur diese Frage. Keine Antwort, auch keine Antwortvorschläge, sondern nur diese Sache. Mein Eindruck ist, wir müssen Gott neu suchen in unserer Zeit. Was wir tun müssen, damit wir in unserem Glauben überleben, damit wir als Gemeinde überleben und vielleicht mal wieder in diese Situation kommen wie die Christen damals, dass wir unsere Gesellschaft rocken. Das passiert aber nur, wenn es bei uns anfängt, wenn man merkt, dass sich bei uns etwas verändert. Deswegen mache ich dir Mut, zum Gebet Gott zu suchen, zu fragen, die du hast, vielleicht die Fragen einmal hartnäckig zu stellen, das Gespräch mit anderen zu suchen, nicht alleine zu bleiben in der Situation, sondern Gemeinschaft zu suchen. Die Erfahrung ist, indem wir über diese Fragen sprechen, indem wir selber uns versuchen, bewusst zu werden, das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, dem müssen wir Zeit geben, dann werden sich solche Dinge entwickeln. Nun kann man sagen, wir haben gerade einen Pastor, der ist noch ein Jahr da, den legen wir mal eben ins Abklingbecken, da kann er so noch ein bisschen rumstrahlen und irgendwann kriegen wir einen neuen und mit dem fangen wir an, hier wirklich etwas zu verändern. Wenn ich der neue Pastor wäre und ich würde hören, ja, wir haben auf dich gewartet, bis wir Dinge verändern, dann würde ich sagen, boah, das ist nicht gut. Bevor sich ein neuer Pastor gefunden hat, überhaupt einen zu finden, wird etwas dauern, bis er drin ist oder sie, wer auch immer, braucht es Zeit. Und die Gemeinde darf an dem Punkt, dein Glaube darf an dem Punkt nicht abhängig sein von einem Pastor, einer Pastorin oder einem Hauptamtlichen. So, und deswegen fängt es heute an. Die Zustände in unserer Welt, da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen ausholen, wäre eine Stunde extra, bringt es an diesem Punkt nicht. Der Punkt ist, es fängt bei dir an. Stell dir diese Fragen. Irgendwann wirst du Antworten finden. Und diese Antworten werden vielleicht ein halbes Jahr brauchen, vielleicht auch ein Jahr, vielleicht hast du nach 2 Wochen schon etwas. So, und dann setz dich mit anderen Menschen zusammen, vernetze dich, höre, wie sie denken. Und dann kann man gucken, wie wir als Gemeinde Dinge ändern müssen, damit das Leben, was in uns ist, viel stärker auch in der Gemeinschaft deutlicher wird. Amen.